Sie wissen, dass ich immer gerne auch Worte aus der Schrift herausgreife, die, über die man selten predigt. Und es ist vielleicht 16 Jahre her, dass ich einmal Ihnen dieses Wort zurufen durfte, aus Jesaja 54. Damals hatten wir noch ein paar Verse aus der Umgebung noch dazu genommen. Ich will heute Ihnen nur diesen Vers aus Jesaja 54, Vers 10 zurufen. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Absolute Sicherheit gibt es nicht, sagen die Techniker und die Ingenieure. Die haben ja recht, das ist aus der Erfahrung gesprochen. Wir wären ja froh, wenn bei den komplizierten Techniken, die heute alle erfunden worden wären, es auch eine absolute, völlig verlässliche Sicherheit geben würde. Aber die schütteln mit dem Kopf und sagen, es kann es ja gar nicht geben. Der Technischen Universität haben wir eine Materialprüfungsanstalt und unter hohem Druck bricht der beste Stahl und der stärkste Spannbeton und was Sie haben an irgendwelchen Sicherheiten, auf die Sie sonst bauen wollen. Übrigens, Fehler sind bei uns Menschen auch nie auszuschließen. Und selbst wenn Sie an diesem herrlichen Sommertag hinausblicken in diese wunderbare Welt, die Naturwissenschaftler sagen ja, die Berge seien hunderte von Jahrmillionen alt. Aber wie lange sie wirklich stehen, wissen wir alle nicht. Und viele reden ängstlich von der Zukunft, welche Erschütterungen unserer Welt bevorstehen und dem Gleichgewicht der Schöpfung Gottes. Und selbst wenn wir die Blumen sehen, werden wir daran erinnert, an unser vergängliches Leben. Ja, wir sind nur welke Blumen, sicher schön blühende Blumen, und doch plötzlich ist alles dahin, verdorrt, verwelkt. Alles bricht, alles vergeht, alles ist vergänglich, es gibt keine absolute Sicherheit, doch ausgerechnet die Gnade Gottes. Das einzig absolut Verlässliche. Man ist ja manches gewohnt bei den großen Gottesworten. Und wenn man die hört, ist man gepackt und geschüttelt, gerührt, getroffen. Aber ich will Sie einmal jetzt kritisch fragen, ist das wirklich wahr? Theologen haben ja die Kunst, Worte auch umzuinterpretieren. Ist das wirklich wahr? Gilt das buchstäblich? Wenn Berge weichen und Hügel hinfallen und alles in dieser Welt unsicher ist, selbst das, was man als verlässlich nimmt. Aber die Gnade Gottes, die kann gar nie weichen. Und der Friedensbund, der kann überhaupt nicht hinfallen. Ist das wirklich wahr? Das spricht Gott, der Herr. Und das ist kein Menschenwort. Sie brauchen nie mit anderen drüber streiten. Sie müssen es wissen, was Gott spricht, das tut er absolut. Und wo er sich offenbart, da verbürgt er sich für das, was er sagt. Und Gott meint das buchstäblich und wörtlich so, weil kein Häkchen von seinem Wort aufgelöst werden kann. Weil Gott uns mit seinem Wort nicht in die Irre führen will, sondern weil er uns einen verlässlichen Grund geben will. Wenn das nicht so wäre, wenn einer auf der Kanzel steht und das nur so sagt, dann wäre er ein hundsgemeiner Betrüger. Dann wäre es schlimmer, als wenn er einem einen Giftbecher reichen würde, wenn er im Namen Gottes uns was sagen würde, was doch gar nicht stimmt.
dann müsste man das meiden, dann müsste man das bekämpfen mit allen Mitteln. Aber es ist ausdrücklich hinzugefügt, das spricht der Herr, dein Erbarmer. Und in dem Wort vom Erbarmen, das kennen wir ja auch bei Jesus immer wieder aus dem Evangelium, da bricht ihm das Herz, dass er sich unser erbarmen muss. Das ist Gottes Markenzeichen, das ist Gottes Job und Beruf, das will er tun. Und dabei bleibt er, und weil er sich aufs Erbarmen festgelegt hat, gilt das. Dass Gott nicht mehr Gott wäre, wenn er das nicht bis zum Ende durchhalten würde, in der absoluten Treue. Und das ist sicherer als alles Materielle, alles, was Sie in die Hand nehmen können, alles, was man betasten kann. Ich glaube nur, was ich in die Hand nehmen kann. Das ist doch dumm. Wo alles, was man in die Hand nehmen kann, vergänglich ist. Die meisten Menschen kennen ja Gott gar nicht, wie Nebel, ganz fern. Und jetzt wird von diesem unsichtbaren Gott so etwas Bestimmtes gesagt. Nicht, weil ein Mensch sowas ausdenken könnte. Keiner von uns kann das mit seinen Gedanken nachvollziehen. Wenn wir überhaupt über Gott nachdenken, dann wird uns Gott schrecklich, groß, mächtig, der Richter, vor dem wir uns verstecken. Das hat Gott selbst geoffenbart. Und was da in diesem Jesaja-Buch verkündet wird, lesen Sie die Kapitel davor und danach. Dem Jesaja, dem geht alles durch. Er sagt, die Völker, die Könige werden kommen und werden vor Israel niederfallen um deines Gottes willen. Wo hat es sowas je gegeben? In allen Religionen, in allem Denken der Menschen, in allen Philosophien? Dass ein Gott sich zu seinem geschlagenen, schuldig gewordenen Volk herunterbeugt und ihre Last trägt und ihre Wunden auf sich nimmt, der uns in die Hände zeichnet, mehr als jede Mutterliebe. Das, was Jesaja uns dafür gibt, gibt es überhaupt nirgends sonst im ganzen alten Bund. Es ist angekündigt gewesen, in diesen großen Worten schon bei Mose, dass die Geduld Gottes so groß sei und das Erbarmen so wunderbar. Aber da erreicht es einen Gipfel. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, ich bin dein Gott. Gerade du in deiner Schuld sollst das wissen. Wenn wir zu Gott kommen mit unseren Taten und Gott unsere Taten wägt und prüft, keiner von uns könnte vor Gott bestehen. Kein Mensch der Welt kann aufgrund seiner eigenen Gerechtigkeit zu Gott kommen. Selbst wenn es auf unseren Glauben ankäme, es gibt gar keinen, und wenn er noch so ein frommer Christ ist, der vor Gott Gefallen finden könnte mit der Treue seines Glaubens. Wir sind alle viel zu wankelmütig und viel zu zweifelnd, viel zu sehr zweifelnd. Es geht nicht nach unserer Leistung und nicht nach unserem Können und nicht nach unserem Glauben und nicht nach unserem Gutsein. Es ist ja so eine Torheit, wie wir das immer wieder so machen, als ob unsere Güte da entscheidend wäre. Wenn Sie Gott finden, Sie können ihn heute nur finden über seiner unbegreiflichen Gnade, dass Gott Sie lieb hat mit Ihrer Schuld, mit Ihren Versäumnissen, mit allem Schmutz und mit allem, was Ihr Leben verwüstet. Vergesst das nie, als Kind, wie wir auf der Schwäbischen Alb waren, 1944, die großen amerikanischen Pulks, der Bomberflugzeuge am helllichten Tag über uns geflogen sind, und da waren noch deutsche Jäger aufgestiegen, haben eine ganze Reihe dieser amerikanischen Bomber abgeschossen, und dann sah man diese Fallschirme, wie die Piloten abgesprungen sind. Und dann war auch da oben auf der Schwäbischen Alb große Aufregung, jetzt müssen die Piloten gefangen werden. Wir sind da oben spazieren gegangen Richtung Buckleter Kapf, und da kommt uns plötzlich ein Junge entgegen, wir kannten ihn dort vom Gasthof und Metzgerei, der 14-jährige Junge, und hat sich martialisch ein Gewehr hinten umgebunden gehabt. Und meine Mutter sagt noch, ich sehe sie heute noch, wer hat dir denn ein Gewehr gegeben? Schieß bloß nicht mit dem Gewehr, ich bitte dich. Aber der junge Mann ging vor zum Buckleter Kapf und sagt, da ist einer abgesprungen. Und natürlich, als er in den Waldrand kam, hat ihn der Mut verlassen. Da hing ein verletzter Pilot in den Bäumen und er hat abgedrückt. Und nach dem Krieg hat man dann die ganze Sache aufgerollt. Und dieser Junge wurde verurteilt, lebenslange Haft. Wurde exhumiert, der Pilot, man hat festgestellt, es war ein wehrloser Pilot, der unbewaffnet war und verletzt war. Und da war dort oben in Hülben ein Dorfschulrektor. Als nach dem Krieg wieder der Frieden begann, der Wohlstand, da hat ihm das keine Ruhe gelassen, dass da ein Opfer dieses sinnlosen Krieges in Landsberg sitzt. Und dieser Dorfschulrektor hat sich Mühe gemacht, er konnte kein Englisch. Er hat sich genial überlegt, wenn ich an den Präsidenten schreibe, dann landet mein Brief in den Papierkorb. Ich schreibe an die Frau Präsidentin Truman von Washington und bitte um Gnade. War ein genialer Brief. Der Krieg ist vorbei. Aber unser Dorf findet keinen Frieden, wenn nicht irgendwo Versöhnung, Vergebung waltet. Was ist das Leben dieses jungen Mannes? War der Brief fertig und gut übersetzt. Und dann ging er nochmal, dieser Dorfschulrektor, zu der Familie in die Gasthofmetzgerei. Und dann sagten die Eltern, nein, Gnade. Gnade wollen wir nicht. Wir wollen Recht. Wie viele Leute handeln so töricht und sagen, lieber sitzt einer ein Leben lang im Gefängnis, als dass ich auf Gnade mich gründen will, wo wir doch alle nur von der Gnade leben können. Weil wir doch genauso hineingerissen sind in so viel böse Dinge, ohne dass wir es wollten oft und dann doch drin waren und dann doch abgedrückt haben. Gnade, wirf doch die Gnade nicht weg. Das einzig absolut Feste, auf das sich Gott verbürgt hat, das ist das Zweite, unverbrüchlich fest. Es rostet alles, es bricht alles. Es fällt alles hin und wankt. Für junge Leute ist das sicher oft schwierig, aber wenn man ein bisschen zuhört, die Jungen bei den Älteren, mir war das immer eindrücklich, wenn die Älteren erzählt haben, zweimal im Leben Inflation erlebt. Wie das so war, wie man plötzlich arm war, dass das Geld über Nacht nichts mehr wert macht und selbst die Milliarden, die man besessen hat. Wenn man die Berichte hört, wie plötzlich die großen Häuser gebebt haben im Feuerangriff. Und es sind ja heute viele wache Leute, die das ganz deutlich merken, das wankt und wackelt alles. Aber warum ist denn die Gnade Gottes wirklich so fest? Deine Gnade währt ewig, heißt es in der Bibel. Währt ewig. Bis in die Ewigkeit. Und Gott hat einen Friedensbund gemacht. Das hat Gott nach dem Noah-Bund gleich gemacht. Einen Friedensbund, wo er es verheißen hat, wer Frieden will, kann ihn haben. Wer ihn nicht will, kann ihn mit Füßen treten. Deshalb ist ein Angebot, wo man zugreifen muss, zupacken muss. Jetzt. Gott sagt, ich will mit dir Frieden machen. Und da bei Israel war es doch, du Trostlose, über die alle Wetter gehen. Ein geschlagenes Volk in aller Not. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Das ist doch ihr Leben. Mit all diesen unlösbaren Schwierigkeiten. Gott sagt jetzt, ich will doch einen Friedensbund mit dir machen. Er ist der heilige Richter unseres Lebens, aber ich will dich heute mit meiner Gnade beschenken und alles auslöschen. Willst du diesen Friedensbund haben, dieses Angebot meiner Güte? Das kann uns ja nicht verrückt machen, dass wir sagen, gut, dann lassen wir es halt mal laufen bis zu unserer Todesstunde. Nein, ich muss die Gnade Gottes jetzt greifen, weil sie mir gilt. Und Gott hat einen Eid dazu getan, dass er mir vergeben will. Das ist erschütternd. Menschen lächeln dran vorübergehen, sagen, interessiert mich nicht. Mir wurscht. Das schönste Lied, das weltweit von der Gnade Gottes gesungen wird, das Hiller-Lied von Erbarmung Gottes, ist auch weit verbreitet, aber das am meisten gesungene Lied ist das O Gnade Gottes, wunderbar, Amazing Grace. Und just von einem Mann gedichtet, der in schrecklicher Berufsausübung diese Sklavenschiffe fuhr, wo man die afrikanischen Sklaven in die Karibik fuhr. Und seine Matrosen sagten, der Captain bei uns ist schlimmer als ein Tier. Wie grob der mit den Menschen umgeht. Was war denn passiert? Ein schrecklicher Seesturm. John Newton wusste schon, dass ein Schiff dringend überholt werden muss. Und dann kam er in den Seesturm. Er wusste, das hält das Schiff nicht aus. Und er schreit plötzlich mitten im tobenden Sturm, Herr, erbarme dich, und überlegt plötzlich noch und sagt, geht doch gar nicht. Ich mit meinem Leben. Wie kann ich das Erbarmen Gottes überhaupt für mich wollen können? Gott kann sich ja meiner gar nicht erbarmen. Und der Sturm legt sich und das Schiff kommt in den Hafen. Und John Newton war verwirrt und ich denke, Sie alle haben sowas schon erlebt. Und er kauft sich Bücher, niemand hat ihn unterrichtet. Und er liest in der Bibel und war sein Leben lang ein Mensch, der von der Gnade Gottes umgestaltet war. Plötzlich merkt er, welch ein schreckliches Unrecht damals geschah. Er wurde der leidenschaftlichste Kämpfer in England gegen die schreckliche Geißel der Sklaverei. Er ruhte nicht, bis er den Wilberforce im Parlament in diese Aufgabe hineingezwängt hatte. Er wurde ein Prediger des Evangeliums. Zeitlebens nur hat ihn diese Barmherzigkeit, die er empfangen hat, gedrängt. Ich will doch Gnade Gottes weitergeben mit meinem Leben. Das hat ihn festgemacht. Das ist ein köstlich Ding, wenn ein Herz fest wird. Durch was wird denn unser Charakter gefestigt? Durch Gnade. Erlebte Gnade, wo man immer auf sein Recht pocht und immer hart andere verurteilen kann. So, wo man selbst von der Gnade Gottes beschenkt ist. Noch ein letztes, lass fallen, was zerbrechen muss. Lass fallen, was zerbrechen muss. Sehr toll, dass das in dem Wort auch drin steht, dass Gott sagt, lass fallen, was zerbrechen muss. Wir wollten so gern das alles halten, wenn Berge weichen und Hügel hinfallen. Also da gibt es viel harmlosere Dinge. Manche Leute, die können sich kaum fassen, wenn die deutsche Mannschaft verliert im Fußballspiel. Aber es gibt schlimme Dinge. Es gibt wirklich schlimme Dinge, wenn Berge weichen und Hügel hinfallen, wo man sagt, ach, das ist ja furchtbar. Und Gott sagt, lass fallen. Das braucht dich nicht aufregen. Es gibt viel in unserem Leben, was zerbrechen kann. Ich denke an einen treuen Christen, der für seinen Herrn alles gewagt hat, Tag und Nacht rastlos unterwegs war. Aber er war krank. Und dann hat er gebetet und hat gesagt, Herr, heile mich. Und nach 3 Gebeten hat er aufgehört und hat gesagt, der Herr will mich nicht gesund machen. Aber er hat das nicht bitter gesagt. Das war der Apostel Paulus. Sondern hat gesagt, ich habe begriffen, ich habe ja die Gnade. Und die Gnade ist so mächtig, die Zuwendung Gottes zu mir. Gerade in meiner Schwachheit. Ich will mir dran genügen lassen. Lass fallen, was fallen muss. Natürlich kann Gott auch heilen, wir haben es ja oft erlebt. Aber lass fallen, was fallen muss. Wissen Sie, dass Christen auch immer mehr ihr eigenes Verderben erkennen? Das haben sie bei ihrer Bekehrung noch gar nicht sehen können. Je länger ich Christ bin, umso mehr erschrecke ich, welche unheimliche Dinge in meinem Herzen sich ereignen können und in meinem Kopf. Und dass die Sünde wohl eine Realität ist. Und ich bleibe mein Leben lang ein ABC-Schütze, wenn es darum geht, Gnade Gottes auch umzusetzen. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes jetzt zu leben, da trage ich in meiner alten Natur. Und die lässt sich so schlecht dressieren und umerziehen. Die ist so aufsässig. Ich finde das ganz wunderbar, wenn Sie das allen sagen, auch allen suchenden Menschen. Seien Sie immer ehrlich und offen. Bis an unser Lebensende tragen wir dran und kämpfen, gehen die ersten Schritte und sagen, da ist in mir, wohnt so viel, was nicht gut ist. Herr, warum hast du mich nicht heilig gemacht? Warum bin ich nicht vollkommen? Ich habe doch so oft gebetet, nimm die Sünde aus meinem Herzen weg. Und der Herr sagt, lass doch an meiner Gnade dir genügen. Ist genug. Dann wischen wir uns die Tränen aus den Augen und sagen, danke Herr Jesus. Ich habe deine Gnade bitter nötig. Ich gehe gern zur Evangelisation, weil ich es brauche, als ihr Prediger. Dass ich es ganz einfach merke. Und der Gipfel meiner Glaubenserkenntnis bleibt: Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Und die Kraft der Vergebung Jesu ist heute immer noch wirksam. Und alles bleibt nur ein unverdientes Gnadengeschenk. Ohne diese Gnade gibt's gar nichts. Kann ich nichts. Und auf einmal stehen vor mir die ganzen großen Gestalten, die Zeugen des Evangeliums. Fängt schon bei Mose an. Dieser große Mann, der in einem Palast aufgewachsen ist, mit der höchsten Bildung. Neulich hatten wir es ja nochmal, wo wir über ihn sprachen. Und dann hat er ihn Gott gedemütigt. Warum denn? Will Gott uns demütigen? Nein, er will uns doch zur Quelle unserer Kraft führen. Und dann ist er gescheitert mit seiner Sendung. Selbst als er zum Pharao ging, war alles umsonst. Stehen Sie Ihre Niederlagen durch. Dann hat er es gelernt, auf den zu schauen, den man nicht sieht, als sähe man ihn. Dann rief er dem Volk zu: Sie im Namen dieses Gottes losziehen. Und sein Vertrauen hing allein auf Gott. Nicht eine Spur war mehr seine eigene Kraft. Ein Jakob, den Gott zum Krüppel gemacht hat. Ein Petrus, der doch für seinen Herrn wirklich Glanzleistungen vollbringen wollte. Der wollte doch etwas Besonderes tun, dass Jesus auf ihn stolz sein kann. Und dann muss das passieren mit der Magd. Wenn es wenigstens ein Soldat gewesen war. Es war für ihn peinlich, eine ganz schlichte Magd, dass er gerade dort gelogen hat. Und weinte bitterlich und Jesus hat für ihn gebetet. Es bleibt in ihrem Leben das Allergrößte, die Gnade Gottes, die sie trägt. Blicken Sie auf diesen Herrn, dein Erbarmer. Und das bleibt absolut fest, wo Sie auf die Gnade gründen, haben Sie den Frieden Gottes. Auch wenn Sie manchmal an Abgründen stehen, wo es Ihnen gruselt. Mein Erbarmer lässt mich nicht, das ist meine Zuversicht. Der wird mich bewahren bis ans Ende. Die Gnade wird euch festhalten. Wenn Sie es auf Ihr eigenes Gutsein, auf Ihren Willen gründen, Sie werden schrecklich scheitern. Und wenn Sie noch so viel fromme Lieder singen, Sie werden schrecklich scheitern. Und wenn Tausende Sie bewundern, Sie werden schrecklich scheitern. Allein die Gnade kann uns bewahren. Auf diese Gnade kann man bauen und die darf man festfassen. Und wissen Sie, das ist so schön bei der Gnade. Das hat ja Jesus nochmal bestätigt durch sein Leiden und Sterben, dass nichts mich von ihm trennen kann. Ich bin bei ihm geborgen. Jetzt will ich es ganz praktisch sagen. Habe ich früher mal gesagt, das ist wie bei Zahn und Ober, Hahn und Kolb und wie das alle heißt. Es ist eine Firma. Wenn ich ein Manko habe, wenn der Partner Geld hat, kann ich nicht pleite gehen. Wenn ich mit Jesus gemeinsame Sache mache und wenn seine Gnade mich trägt, was soll denn noch geschehen können? Es gibt kein Bankrott mehr. Es gibt keine Insolvenz. Ich habe ja die Gnade Jesu unbeschränkt. Greif zu. Hol Jesus in dein Boot und dann kann es im wildesten Sturm nimmer sinken. Amen.